Jetzt versuchen wir, Bilder zu charakterisieren. Das ist der mittleren Alters von diesen drei. In Kapitel 8, Vers 8 sagt er zu Hiob: Denn befrage doch das vorige Geschlecht und richte deinen Sinn auf das, was ihre Väter erforscht haben. Denn wir sind von gestern und wissen nichts. Denn ein Schatten sind unsere Tage auf Erden. Werden jene dich nicht belehren, dir sagen und Worte aus ihrem Herzen hervorbringen? Also, Bildad spricht sehr modern. Wir sind von gestern und wissen nichts. Ja. Das ist ganz unsere Sprache. Aber er sagt es nicht von seinem Kollegen, sondern sagt von sich oder von allgemein. Wir sind von gestern und wissen nichts. Aber eben, es ist wichtig, wir müssen die frühere Generation befragen und das, was schon ihre Vorväter erforscht haben. Für ihn ist also die Überlieferung der Generationen, die Tradition, sehr wichtig. Und er kommt zum gleichen Schluss wie Eliphas: Jemand, der so leidet wie Hiob, muss ein Gesetzloser sein. Und Hiob wird immer wilder in seinen Antworten, steigert sich. Aber eben, die Argumente sind auch sehr stark. Und dann kommt Zophar, der dritte Freund. Und wenn man seine Argumentation liest, er sagt nicht so, wie ich es gesehen habe. Er war ja der Jüngste von allen. Er sagt auch nicht, frag die früheren Generationen. Nein, für ihn ist sowieso alles klar. Seine Argumentation, Kapitel 11 und 20, So und so ist es, alles ist klar. Und da sehen wir das jüngste Alter dieser drei, eine Person, die überzeugt ist von seinem eigenen scharfen Urteil. Und so können wir effektiv die verschiedenen Lebensabschnitte charakterisieren. Junge Leute, die sind nicht irgendwie belastet durch eine lange Vorgeschichte, die können sich noch viel schneller aus Bindungen der Tradition lösen. Und sie haben daher auch die Fähigkeit, viel konsequenter zu überlegen. Wenn das so ist, dann will ich nicht mehr damit zu tun haben. Das sagt nicht so schnell ein 60-Jähriger. Sagt, ja, man wird viel toleranter, nachsichtiger, eben weil man gemerkt hat, dass alles ein bisschen komplizierter ist, als wie man es mit 20 gesehen hat. Und dass nicht alles so schwarz-weiß ist. Aber das jüngere Alter sagt, so, zack, zack, aber mit scharfer Logik. Und in Kapitel 42 haben wir gesehen, 7 bis 9, alle drei Freunde waren falsch. Alle drei haben Unrecht über Gott geredet. Und das relativiert einiges. Also man kann viel Erfahrung haben und eine Vision noch dazu, und das Urteil ist falsch. Man kann sich auf die Tradition der Väter berufen und das Urteil ist falsch. Und man kann scharfsinnig und logisch denken und das Urteil ist falsch. Sehr ernüchternd. Und dann kommt der Allerjüngste, Elihu. Und er erklärt alles in einem anderen Licht. Und erklärt, dass Gott durch Leiden erzieht. Dass er das Gute des Menschen will. Er hat sich zurückgehalten und jetzt will er das deutlich machen, Gott erzieht. Und dann beschreibt er in seiner Rede, wie Gott auch in der Natur handelt, und er beschreibt einen Sturm, einen schrecklichen Sturm mit Blitz und Donner. Und ganz am Schluss beschreibt er, wie nach dem Sturm der Himmel sich klärt. Lesen wir aus Hiob 37. Vers 14, nimm dieses zu Ohren, Hiob, stehe und betrachte die Wunder Gottes. Weißt du, wie Gott sie beladet und leuchten lässt den Blitz seines Gewölks? Verstehst du dich auf das Schweben der Wolke, auf die Wundertaten des an Wissen Vollkommenen? Du, dessen Kleider heiß werden, wenn das Land schwül wird von Süden her, kannst du gleich ihm das Himmelsgewölbe ausbreiten, fest wie ein gegossener Spiegel, tue uns kund, was wir ihm sagen sollen. Und dann Vers 20. Soll ihm gemeldet werden, dass ich reden wolle, wenn jemand zu ihm spricht? Er wird gewiss verschlungen werden. Und jetzt sieht man das Licht nicht, welches leuchtet am Himmelsgewölbe. Aber ein Wind fährt daher und reinigt dasselbe. Die ganzen Gewitterwolken werden weggereinigt. Und ganz ausführlich, schon früher spricht er eben über diese Wetterphänomene in der Natur und zeigt, wie Gott am Schluss alles reinigt und alle dunklen Wolken wegtut. Also es ist Hiob eigentlich ein Sturm in deinem Leben. Aber nach dem Sturm kommt das Licht und der gereinigte, der von Sturmwolken gereinigte Himmel. Und damit nimmt er bereits vorweg, was damit Hiob geschehen sollte. Es war ein Sturm, eine Sturmphase, durch die er hindurchgehen musste. Hiob antwortet nichts. Aber innerlich arbeitet er. Und dann kommt eben Gottes Rede in Kapitel 38 und ausgerechnet aus dem Sturm. 38,1. Und der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach. Und so weiter. Also wir sehen, wie Elihus Rede hat nämlich Gottes Rede bereits vorbereitet. Was ist der Unterschied zwischen Elihu und seinen drei anderen Freunden? Er hat nicht schwarz-weiß gedacht und war aber auch nicht voreilig. Er ließ die anderen reden, hat nie sich eingemischt, bis sie aufgehört haben und dann hat er seine Erkenntnis vorgebracht. Gut, er war sehr überzeugt von dem, was er sagte, aber das ist ja an sich nicht schlecht. Das wird ihm manchmal vorgeworfen. Der hätte so ein Selbstbewusstsein gehabt, furchtbar. Aber Paulus sagt zu Timotheus, ich will, dass du auf diesen Dingen, dass du diese Dinge mit aller Machtvollkommenheit lehrst. Also was wir an biblischem Fundament haben, da sollen wir auch mit Sicherheit dazu stehen, ohne dass wir auf uns selber uns abstützen. Die Fehlüberlegungen der drei Freunde. Sie haben nicht differenziert zwischen einer direkten und einer indirekten Regierung Gottes auf Erden. Ich will erklären, was das heißt. Im tausendjährigen Reich wird Jesus Christus auf dieser Erde regieren als König in Jerusalem. Und er wird jede Rebellion gegen seine Herrschaft wird er unmittelbar bestrafen. Also es wird immer, Unrecht wird immer wieder bestraft werden. Und so wird er alle Probleme der Menschheit wird er lösen. Es wird keinen Krieg mehr geben. Aber wenn jemand Krieg machen möchte, dann wird er sofort intervenieren. Es wird keine sozialen Probleme mehr geben. Aber er wird seine Regierung sofort direkt durchsetzen. Aber heute hat Gott nicht eine so direkte Regierung auf der Erde. Und das erklärt, warum Dinge geschehen. Und da fragen wir, ja, wo ist Gottes Antwort? Warum interveniert er nicht? Das ist eigentlich unsere Situation heute, aber es war auch zur Zeit von Hiob, eine Zeit der indirekten Regierung. Gut, wir sehen im Buch Hiob, wie Gott manchmal durch Naturkatastrophen eingreift. Wir haben auch gesehen, wie Krieg kommen kann. Die Sabäer sind eingefallen, die Chaldäer sind eingefallen. Und Gott kann indirekt diese bösen Mächte brauchen für seine Ziele. Aber es ist eine indirekte Regierung, die immer Fragen offen lässt. Und solange diese Zeit der indirekten Regierung ist auf Erden, werden wir nie die Frage nach Gerechtigkeit lösen können. Erst im tausendjährigen Reich wird das gelöst werden. Aber die Freunde Hiobs, die haben das Leben angeschaut, als wäre eine direkte Regierung da. Wenn einer gottlos lebt, dann wird er von Gott gestraft. Und wenn einer gottesfürchtig lebt, dann wird er von Gott automatisch gesegnet, fertig. Also sie haben richtige Dinge gesagt, die, während sie geschehen im tausendjährigen Reich, es wäre die reine Wahrheit gewesen. Aber zur Zeit Hiobs war es falsch. Also sie haben eigentlich die Heilszeitalter, Unterscheidung, nicht durchgeführt. Darum, sie sagen viele richtige Dinge und darum kann Paulus in 1. Korinther 3, Vers 19 aus einer Rede der Freunde zitieren und damit argumentieren. Das stimmt, was die gesagt haben. Also richtig und trotzdem falsch. Und so kann das auch bei uns sein. Wir können auch Dinge sagen zu einer Person, die sind an sich richtig, aber wir sagen es der falschen Person und zur falschen Zeit. Und dann haben sie eben eine verengte Schau des Leidens. Für sie ist Leiden automatisch eine Folge persönlicher Sünde. Aber Leiden können viele verschiedene Gründe haben, wie wir gesehen haben, Erziehung, Prävention, Ehre Gottes, Mitgefühl, Gericht. Und wer findet noch mehr? Wir kommen jetzt zur Zeit Hiobs, zur Allgemeinen. Wann hat Hiob gelebt? Leider finden wir kein Geschlechtsregister, keine Regierungszahl von einem König. Wir müssen also aus dem Buch selber heraus müssen wir versuchen, es zu datieren. Also der Hinweis im Judentum auf Mose, der mit der Verfasserschaft etwas zu tun hatte, das zeigt schon, dass es wohl zu den ältesten Büchern der Bibel gehört. Interessant ist, wir finden in dem Buch Hiob keine deutliche Anspielung auf geschichtliche Ereignisse, auf große geschichtliche Ereignisse nach 1. Mose 11, Turmbau von Babel und Völkerwanderung. Aber zum Beispiel in Kapitel 31, Vers 33 wird Adam erwähnt. Hiob kannte Adam als historische Person. In 38, 11 wird das Sintflutereignis vorausgesetzt. Also das hilft uns schon, grob zu sagen, sicher nachsintflutlich. Dann hilft uns aber vielleicht noch Hiobs Alter. Wie alt ist Hiob geworden? Oh, das wissen wir auch nicht so genau. Es wird nämlich am Schluss gesagt, in Kapitel 42, dass er nach all diesen Dingen noch 140 Jahre gelebt hat. Aber es wird uns nicht gesagt, wie viel davor. Aber Gott hat ja ihm alles doppelt zurückgegeben am Schluss. Dann können wir denken, dann hat er ihm das Leben auch noch doppelt geschenkt. Dann wäre also 140 ist 2x. X plus 2x ist x plus 140. Dann ist das 210. Oder? Wenn er 70 war und danach noch 140 Jahre gelebt hat, dann hat Gott ihm das Doppelte noch danach gegeben. 210. Nun ist interessant, in dieser Größenordnung lebte Tara, der Vater von Abraham. Bei Abraham war das Alter schon tiefer. Er wurde 175. Also das ist kein Beweis, ein Argument, vielleicht sogar in die vorabrahamitische Periode zu setzen. Abraham wird auch nicht erwähnt. Aber nicht allzu weit zurück, denn die Patriarchen, je näher wir zur Sintflut kommen, wurden noch bedeutend älter. Übrigens ist der Altersverlust vor der Sintflut, wissen wir, das sind die Menschen ganz, ganz alt geworden. Nach der Sintflut geht das hinunter, aber sukzessive, eben bis Tara etwas über 200 Jahre, dann Abraham 175 und später beim Auszug aus Ägypten, in der Wüstenwanderung, sagt Mose 70, wenn es hochkommt, so sind jetzt 80. Gut, er wurde noch 120, aber das war schon besonders. Wenn man diese Jahreszahlen der Patriarchen nach der Sintflut von Noah, von Sem, bis auf Abraham aufzeichnet auf einer XY-Kurve, dann gibt es eine komplizierte mathematische Funktion, also eine Quadratfunktion. Das ist schon erstaunlich. Konnte Mose solche Zahlen quasi mit Funktionsgleichungen dieser komplizierten Art? Nun, das ist sehr fragwürdig. Das ist keine Erfindung, sondern viele biologische Prozesse, die zeitabhängig sind, können mit solchen Exponentialfunktionen ausgedrückt werden. Und diese Zahlen entsprechen also einer Exponentialfunktion. Was hinweist, dass effektiv hier ein biologischer Prozess vorhanden war, den wir heute noch nicht kennen, nur andeutungsweise, der gewirkt hat, dass das Alter so zurückgegangen ist. Und das hilft uns nochmals ein bisschen, Hiob also in die vorabrahamitische Periode, aber doch einige Zeit nach der Flut, einzureihen. Das weist hin auf das dritte Jahrtausend vor Christus. Dann wird die Kesita erwähnt, in Kapitel 42, Vers 11, das ist eine Münz- oder Gewichtseinheit, die man nur in der alten Geschichte der Bibel findet. Bei Jakob, 1. Mose 33 und bei Josua noch, Josua 24. Dann die Beschreibung des Klimas, da habe ich einige Stellen hingefügt. Das Klima wird beschrieben mit viel Eis und Schnee. Und das überrascht. Denn Hiob lebte ja im Lande Uz. In Klagelieder 4, Vers 21 ist das Land Uz mit dem Land Edom in Verbindung gebracht. Und das wissen wir, wo das liegt. Edom ist Südjordanien. Das gehört zu den heißesten und trockensten Gebieten der Welt heute. Aber im Buch Hiob wird von ganz, ganz anderen klimatologischen Verhältnissen gesprochen. Das zeigt uns also auch, dass es hier eine sehr, sehr alte Zeit sein muss, wo das Klima deutlich anders war als heute. Und ferner, ich habe hier eine ganze Fülle von Stellen aufgefügt, das Buch Hiob spricht über viele schreckliche Katastrophen, von Erdverschiebungen, wo ganze Berge plötzlich umstürzen. Oder von Flutwellen, die über das Land kommen und die Menschen verderben, sodass man zu seiner Zeit Wächter aufstellen musste gegen Flutwellen. Nicht wahr? Flutwellen kennt man ja heute auch noch und die kommen durch Erdverschiebungen in der Erdkruste. Dann kann sich plötzlich das Wasser im Meer massiv zurückziehen und dann weiß man, jetzt kommt dann eine solche Flutwelle übers Land. Und die ist dann zerstörerisch. Also das weist auf sehr starke tektonische, also Plattenverschiebungen in dieser Zeit hin. Und in keinem anderen Bibelbuch wird so viel über Eis und Schnee gesprochen, wie gerade im Buch Hiob. Wo sogar gesprochen wird von riesigen Gewässern, die im Eis zufrieren. Ich muss mal ein Beispiel bringen. Hiob 38. Zunächst Schnee und Hagel. Aber Sie können das alles nachlesen in diesen Stellen. Dann haben Sie das schön beieinander. Hiob 38. Vers 22, bist du zu den Vorräten des Schnees gekommen und hast du gesehen die Vorräte des Hagels, die ich aufgespart habe für die Zeit der Bedrängnis, für den Tag des Kampfes und der Schlacht. Und dann Vers 28, hat der Regen einen Vater? Oder wer zeugt die Tropfen des Taus? Aus wessen Schoße kommt das Eis hervor? Und des Himmels Reif, wer gebiert ihn? Wie das Gestein verdichten sich die Wasser und die Fläche der Tiefe schließt sich zusammen. Tiefe, Tehom, bezeichnet in In 1. Mose 1, Vers 2, den Urozean. Also nicht ein See. Nicht ein kleiner Bach, sondern riesige Gewässer, die wie Gestein sich verdichten und durch Eis zusammengefroren werden. Und das passt natürlich in ein Schema von einer Eiszeit, wie man das im Kreationismus, in der Schöpfungsforschung, als Folge der Sintflut und ihrer Folgekatastrophen erklären kann. Das will also zeigen, dass eine Eiszeit hat es gegeben. In der Schule lernt man 4 Eiszeiten, aber man lernt dann vielleicht auch noch, dass es sehr, sehr schwierig ist, diese Eiszeiten zu unterscheiden. Und am besten machen wir eben nur eine draus. Ja, wobei man damit rechnen kann, mit Ausbreitung und Rückzug und Wiederausbreitung, das ist klar. Aber als Folge der Sintflut und auch die Kontinentalverschiebung ist eine Folge gewesen der Sintflut. In 1. Mose 10 können wir aufschlagen. Da haben wir die 5. Generation nach Sem. Und da heißt es 10, Vers 25, und dem Heber wurden 2 Söhne geboren. Der Name des einen war Peleg, denn in seinen Tagen wurde die Erde zerteilt. Peleg heißt auf Hebräisch zum Beispiel auch Wasserbach. Was ist ein Wasserbach? Das ist Teilung von Erde durch Wasser. Und hier hat er diesen Namen bekommen, denn in seinen Tagen wurde die Erde zerteilt. Man wollte darin sehen einen Hinweis auf die Völkerzerstreuung nach Babel, aber es steht nicht, denn in seinen Tagen wurden die Völker zerstreut. Es steht auch nicht, die Sprachen verwirrt. Das sind andere Ausdrücke als in 1. Mose 11. sondern die Erde zerteilt. Das Wort zerteilt ist hier Palak, in der Nifalform. Ein Wortspiel Peleg, Palak. Ja? Und wahrscheinlich hat Wegener, der ja 1917 die Kontinentalverschiebungstheorie aufgebracht hat, hat das wahrscheinlich von seinem Vater gehabt, die Idee, und der war Pfarrer. Der wusste das wohl aus 1. Mose 10. Und Wegener hat dann das vorgebracht, aber es wurde dann wieder verworfen, lange Zeit, bis man später noch stärkere Argumente bekommen hat durch die Untersuchung der Ozeanbecken. Ganz deutlich wurde, dass das stimmt. Dass also Südamerika sich von Afrika gelöst hat und Nordamerika von Europa und so weiter. Also es gab nach der Flut offensichtlich einen Superkontinent, der in nachsintflutlichen Katastrophen, nicht in Millionen von Jahren, sondern in kurzer Zeit, so zerteilt worden ist. Und schauen wir jetzt in Hiob, Kapitel 9. Auf dem Blatt sind dann noch mehr Stellen, nur so beispielhaft, 9 Vers 5. Hiob sagt von Gott, der Berge versetzt, ehe sie es merken. Er, der sie umkehrt in seinem Zorn, der die Erde aufbeben macht von ihrer Stätte und ihre Säulen erzittern. Also Berge versetzt, ehe sie es merken. Das ist schon nicht ganz alltäglich. Oder Kapitel 14, Vers 18. Und doch ein Berg stürzt ein, zerfällt. Und ein Fels rückt weg von seiner Stelle. Wasser zerreiben die Steine, ihre Fluten schwemmen den Staub der Erde hinweg. Ein Berg stürzt ein, ist auch nicht ganz alltäglich. Und schließlich noch ein Beispiel gebe ich aus Kapitel 34 für Erdbeben. 34, Vers 20. In einem Augenblick sterben sie Und in der Mitte der Nacht wird ein Volk erschüttert und vergeht, und Mächtige werden beseitigt ohne Hand. In einer Nacht wird ein ganzes Volk, nicht nur ein Teil von einem Volk, weggerafft durch ein Erdbeben. Ja, so können wir weiterfahren. Also eine schreckliche Zeit des Leidens allgemein. Und in dieser Zeit fällt die Geschichte des leidenden Hiob. Ja, eben, es gibt noch viele andere Stellen. Genau, auch dort wird ein Volk plötzlich, werden Völker plötzlich hinweggerafft. Wir haben also nur so beispielhaft, das Buch ist voll von Katastrophen, was alles sehr gut in diese vorabrahamitische, nachsintflutliche Zeit hineinpasst. Und es ist damit auch die Zeit der Höhlenmenschen. Da fragen doch immer wieder Schüler, steht in der Bibel auch etwas über Höhlenmenschen? Na ja, Hiob 30, da sagt Hiob: Und nun lachen über mich Jüngere als ich an Jahren, deren Väter ich verschmähte, den Hunden meiner Herde beizugesellen. Wozu sollte mir auch die Kraft ihrer Hände nützen? Die Rüstigkeit ist bei ihnen verschwunden, durch Mangel und Hunger abgezehrt, nagen sie das dürre Land ab, welches längst öde und verödet ist. Sie pflücken Salzkraut bei den Gesträuchen und die Wurzel der Ginster ist ihre Speise. Aus der Mitte der Menschen werden sie vertrieben. Man schreit über sie wie über einen Dieb. In grausigen Klüften müssen sie wohnen, in Erdlöchern und Felsenhöhlen. Zwischen Gesträuchen kreischen sie, unter Dorngestrüpp sind sie hingestreckt. Kinder von Verworfenen, ja Kinder von Ehrlosen, sind sie hinausgepeitscht aus dem Lande. Höhlenmenschen zur Zeit von Hiob. Nun, wir müssen das uns so vorstellen, nach der Sprachenzerstreuung in Babel sind die verschiedenen Urstämme ausgewandert nach Asien, nach Afrika, nach Europa. Und besonders in Europa gab es die große Eiszeit. Große Teile von Europa waren bedeckt mit Eis und die Leute waren nicht primitiv. Aber sie waren in so schwierigen Situationen, dass sie mit dem, was möglich war, in Höhlen überleben mussten. Aber sie haben dann auch ganz toll gemalt, was gar nicht so unter dem Niveau vom 20. Jahrhundert lag. Ja gut, die könnten auch schöner malen, wenn sie wollten. Aber die drücken ja aus, was der Zeitgeist ist. Das ist die Sache. Aber eben durch diese schwierigen Situationen, es gab auch Zwistigkeiten zwischen den verschiedenen Stämmen, wer darf dieses Land für sich nehmen? Das gab also auch dauernd militärische Auseinandersetzungen und daneben die erschwerten klimatischen Verhältnisse zwangen die Leute eben in Höhlen zu wohnen. Und dann haben wir auch die Dinosaurier zur Zeit von Hiob, aber davon nach der Pause. Wir kommen jetzt zu den Dinosauriern im Buch Hiob. In Kapitel 40, im zweiten Teil der Rede Gottes zu Hiob aus dem Sturm, nachdem Hiob nicht Buße tut, sondern schmollt, kommt die Beschreibung von Behemoth und Leviathan. Kapitel 40, Vers 10 in der alten Elberfelder, in anderen Übersetzungen 40, Vers 15, spricht Gott: Siehe doch den Behemoth, den ich mit dir gemacht habe. Er frisst Gras wie das Rind. Siehe doch, seine Kraft ist in seinen Lenden und seine Stärke in den Muskeln seines Bauches. Er biegt seinen Schwanz gleich einer Zeder. Die Sehnen seiner Schenkel sind verflochten. Seine Knochen sind Röhren von Erz, seine Gebeine gleich Barren von Eisen. Er ist der Erstling der Wege Gottes. Der ihn gemacht, hat ihm sein Schwert beschafft. Das Gebiss ist damit gemeint. Denn die Berge tragen ihm Futter, und da selbst spielt alles Getier des Feldes. Unter Lotusbüschen legt er sich nieder, im Versteck von Rohr und Sumpf. Lotusbüsche bedecken ihn mit ihrem Schatten, es umgeben ihn die Weiden des Baches. Siehe, der Strom schwillt mächtig an. Er flieht nicht ängstlich davon. Er bleibt wohlgemut, wenn ein Jordan gegen sein Maul hervorbricht. Fängt man ihn wohl vor seinen Augen, durchbohrt man ihm die Nase mit einem Fangseil? Der Behemoth hat den Bibelübersetzern viel Mühe bereitet, weil man nicht wusste, wie man das übersetzen sollte. Und so hat man versucht, ob man Behemoth vielleicht von einem ägyptischen Wort herleiten könnte, Pa-Ech-Mu, das heißt das Tier des Wassers. Und das hat man gedacht, würde dann bedeuten Nilpferd. Und darum findet man in gewissen Übersetzungen, siehe doch das Nilpferd. Aber ich meine schon, spätestens in Vers 12 hätte man auch als Bibelübersetzer, wenn man kein Biologe ist, merken sollen, dass etwas nicht geht. Er biegt oder macht seinen Schwanz steif, gleich einer Zeder. Zedern werden ja 20, 30 Meter hoch. Also das Schwänzchen vom Nilpferd, das ist wirklich belustigend. Also beim nächsten Zoobesuch muss man mal schauen, ob er biegt wie eine Zeder, ja? Aber ich meine schon, der Vergleich, er macht seinen Schwanz steif und wirkt dann so wie eine Zeder. Gerade schon die 20, 30 Meter Länge, die passen dann schon ein bisschen besser auf einen Saurier. Und man denke da zum Beispiel an den Diplodocus oder Brachiosaurus. Da haben wir Tiere, die bis zu dieser Größe hingelangt sind. Und also irgend so ein Vieh aus der Brachiosaurus-Familie. Das sind diese, die bis zu 12 Meter hoch waren bis zum Kopf und etwa 50 Tonnen wogen, von denen man annimmt, dass sie in Flüssen lebten, um sich zu entlasten. Im Wasser ist man ja nur ein Sechstel vom Gewicht, also 50 durch 6 ist nicht schlecht wenigstens. Übrigens, bevor man die Mondlandungen gemacht hat, haben die Astronauten Unterwasserübungen gemacht, um so das Sechstelgewicht zu üben, was man auf dem Mond hat. Darum konnten doch da die ersten Astronauten so schöne Sprünge machen vor der Fernsehkamera. Also der Behemoth ist genau so hier beschrieben. Er ist da im Wasser drin, Lotusbüsche bedecken ihn mit ihrem Schatten, es umgeben ihn die Weiden des Baches, siehe, der Strom schwillt mächtig an, er flieht nicht ängstlich davon. Und gerade diese Art von Saurier waren keine Fleischfresser, sondern Pflanzenfresser. Und Gott sagt, siehe doch den Behemoth. Er frisst Gras wie die Kuh. Das ist das Komische. Diese Riesendinger fressen Gras wie die Kühe, wie das Rind. Aber eben gewaltige Kraft. Siehe doch, seine Kraft ist in seinen Lenden und seine Stärke in den Muskeln seines Bauches. Und komisch ist auch noch die Bemerkung in Vers 12, die Sehnen seiner Schenkel sind verflochten. Es gibt kein Tier, das man heute kennt auf Erden, das verflochtene Sehnen hätte. Aber man kennt aus Versteinerungen von einer bestimmten Saurierart, hat man schön erhalten, effektiv geflochtene Sehnen, die noch versteinert erhalten sind. Also, als Bibelübersetzer schlage ich vor, man lässt im Text am besten das Wort Behemoth und braucht es gar nicht vom Ägyptischen herzuleiten, sondern Hebräisch kann man es erklären. Behemoth ist nämlich auf Hebräisch der Plural, die Mehrzahl von Behema. Behema heißt das Vieh, das Tier. Behemoth als Plural ist gewissermaßen ein Plural der Ausdehnung und würde also nichts anderes bedeuten als das Riesenvieh. Und dem sagen wir Saurier. Was heißt eigentlich Saurier? Oder Dinosaurier. Dino heißt schrecklich und Saurier Echse. Schreckliche Echse. Und damit will man einfach sagen, das sind Tiere, die sind keine Säugetiere, sondern das sind Reptilien. Schreckliche Reptilien. Das ist absolut passend auf den Behemoth. Aber eben nach der Evolutionslehre müssten die ja vor 60 Millionen Jahren ausgestorben sein. Es dürfte also nie ein Miteinander von Sauriern und Menschen gegeben haben. Aber die Leute haben dann Probleme, uns zu erklären, warum findet man in Volkssagen und Märchen überall das Phänomen des Drachen. Und Drachen sind keine riesigen Säugetiere. Nicht die Geschichten von Riesen, Löwen, die so unerreichbar groß wären, sondern sie werden immer als Reptilien beschrieben. Und sogar bei Darstellungen bei den Indianern hat man gefunden, also so Modellbildungen, die genau Sauriern entsprechen. Also, offensichtlich hat es zur Zeit von Hiob noch Saurier gegeben. Und die sind dann in der Folgezeit nach und nach ausgestorben, so wie auch heute immer mehr Arten, Pflanzen- und Tierarten aussterben. Wir erleben eine Verarmung. Das würde also bedeuten, wenn jemand fragt, waren Saurier in der Arche Noahs, dass wir sagen müssen, ja. Denn sonst hätte es sie in der Zeit von Hiob nicht mehr gegeben. Und dann hat man natürlich wieder Probleme mit der Arche. Aber es ist ja bekannt, dass die Riesensaurier sind ganz klein auf die Welt gekommen, wenn sie aus dem Ei geschlüpft sind. Man hat ja sogar Versteinerungen von aus dem Ei schlüpfenden Sauriern, die gerade rauskommen. Und dann Schlammmassen bedeckt wurden, katastrophisch, und dann versteinerten. Also, es ist so bei den Reptilien, dass die das ganze Leben wachsen. Die müssen also hohe Alter erreicht haben. Das überrascht uns sowieso nicht in der nachsintflutlichen Zeit. Und damit konnten sie zu Riesenbestien auswachsen. Aber Noah musste also nicht einen ausgewachsenen Brachiosaurus in die Arche zwängen. Aber sonst für die Tiere, wenn man die Fläche berechnet und die bekannten Arten von heute und so weiter, man bringt das unter in der Arche. Ein Problem wären noch die Saurier gewesen, aber das ist auch kein Problem. Der hat also kleine, munzige, herzige wahrscheinlich mitnehmen müssen. Und dann kommt der Leviathan in Vers 20 bzw. 25. Das hat man oft übersetzt mit Krokodil. Im modernen Hebräischen hat man für Krokodil ein Wort suchen müssen und hat im modernen Hebräischen hat man also Leviathan für Krokodil genommen. Aber die Bibel ist in klassischem Hebräisch geschrieben, das ist nicht das Krokodil. Leviathan heißt einfach der Gewundene. Der Gewundene. Und es wird hier gesagt, dass man mit dem Leviathan nicht kämpfen kann. Niemand. Aber im Altertum hat man Krokodile gejagt, weil gewisse Frauen waren damals schon stolz, vielleicht auf eine Krokodiltasche oder so. Und da mussten eben Krokodile mussten gejagt werden. Das hat man gemacht, aber vom Leviathan wird deutlich, mit dem kann man nicht kämpfen. Ziehst du den Leviathan herbei mit der Angel und senkst du seine Zunge in die Angelschnur, kannst du einen Binsenstrick durch seine Nase ziehen und seinen Kinnbacken mit einem Ringe durchbohren? Wird er viel Flehens an dich richten oder dir sanfte Worte geben? Wird er einen Bund mit dir schließen, dass du ihn zum ewigen Knecht nehmest? Wirst du mit ihm spielen wie mit einem Vogel und ihn anbinden für dein Mägdlein? So als Haustier wäre doch schön, oder? Werden die Fischergenossen ihn verhandeln, ihn verteilen unter Kaufleute? Kannst du seine Haut mit Spießen füllen und seinen Kopf mit Fischharpunen? Lege deine Hand an ihn. Gedenke des Kampfes, tu es nicht wieder. Wunderbare Ironie. Und alles Poesie. Siehe, eines jeden Hoffnung wird betrogen. Wird man nicht schon bei seinem Anblick niedergeworfen? Niemand ist so kühn, dass er ihn aufreize. Und dann erklärt Gott eine Anwendung. Und wer ist es, der sich vor mein Angesicht stellen dürfte? Wer hat mir zuvor gegeben und ich werde ihm vergelten? Was unter dem ganzen Himmel ist, ist mein. Gott erklärt, schau mal, niemand wagt sich vor den Leviathan sich zu stellen. Wie viel weniger kann der Mensch sich vor Gott stellen? Und dann fährt er weiter in der Beschreibung. So wunderbar, ich wollte alles vorlesen, aber wir haben nicht ganz die Zeit dazu. Vielleicht noch was, Vers 10. Aus seinem Rachen gehen Fackeln, sprühen feurige Funken hervor. Aus seinen Nüstern fährt Rauch wie aus einem siedenden Topfe und Kessel. Sein Hauch entzündet Kohlen und seine Flamme fährt aus seinem Rachen. In seinem Hals wohnt Stärke und die Angst hüpft vor ihm her. Die Wampen seines Fleisches schließen an, sind ihm fest angegossen und unbeweglich. Sein Herz ist hart wie Stein und hart wie ein unterer Mühlstein. Und Vers 18, das Eisen achtet er für Stroh, das Erz für faules Holz. Ja, irgendwie kommt da Feuer aus seinem Mund. Nun, das kennen wir von den Märchen, die feuerspeienden Drachen. Das Problem ist, wir haben heute keine solchen Saurier mehr. Übrigens, die Beschreibung würde als Beispiel auf einen Tylosaurier passen oder irgendeine andere Bestie aus der Familie der Masosaurier, die bis zu 15 Meter lang wurden, einen Kopf von 1,5 Meter hatten. Fürchterliche Wassersaurier. Zuerst ein Landsaurier, dann ein Wassersaurier. Übrigens in Jesaja wird noch gesprochen über fliegende Saurier. Dort findet man die fliegenden Schlangen. Also Reptilien, die fliegen. Und aus den Fossilien kennen wir alle drei Typen. Landsaurier, Wassersaurier und Flugsaurier. Reptilien in allen drei Bereichen. Gut, jetzt das mit dem Feuer ist natürlich ein Problem, weil wir keine mehr haben. Vielleicht findet man im tiefen Kongo-Dschungel in der Zukunft vielleicht noch mal was. Das gehört noch zu den unerforschtesten Gebieten der Welt. Aber bis jetzt hat man noch keinen vorführen können. Wir haben nur Fossilien und aufgrund der Fossilien kann man natürlich nicht erklären, was die da alles tun konnten. Aber das mit dem Feuer, das kennen wir sonst aus der Tierwelt. Es gibt ja so einen feuerspeienden Käfer in England. Das ist ein unwahrscheinlich interessantes Ding. Der kann also effektiv zwei Flüssigkeiten in seinem Körper, die kann er zusammenbringen im Körper und dann stößt er sie noch aus. Der Kanal in seinem Körper ist gerade genug lang, dass es noch nicht vorher explodiert. Und sobald draußen ist, das Rauch. Gibt es also eine kleine Explosion. Er ist genau so geschaffen. Die Evolutionisten sollten uns mal erklären, wie das gegangen ist. Da hat der Zufall diese Flüssigkeiten zusammengebracht und dann sind alle explodiert. Und dann hat der Zufall gedacht, gut, wir müssen einen Kanal machen, ein bisschen kürzer und dann raus und dann ist beim zweiten Mal ist dann gegangen, ja? Also es gibt Phänomene im Tierreich, die in diese Richtung deuten. Das könnte absolut vorstellbar sein, dass der Leviathan eine solche Einrichtung hatte. Gut, dann kommt noch dazu Kapitel 7, Vers 12. Da sagt Hiob zu seinen Freunden, die sich so auf ihn losgestürzt haben. 7, Vers 12. Bin ich ein Meer oder ein Ungeheuer? Sagt er zu Gott, dass du eine Wache wider mich aufstellst. Er sagt also etwas, das wir auf Anhieb nicht verstehen. Bin ich ein Meer, dass du eine Wache wider mich aufstellst? Oder ein Ungeheuer? Nun, wir leiten davon ab, wenn es damals so gewaltige Erdverschiebungen gab, gab es ja eben diese Flutwellen. Und Flutwellen erkennt man, wenn das Meer sich plötzlich unnatürlich zurückzieht. Dann wird die Katastrophe kommen. Und aus dem leiten wir ab, offensichtlich in der Zeit von Hiob hat man Wächter gegen das Meer aufgestellt, die Warnung gegeben haben vor dem Meer, wenn ein solcher Rückzug stattgefunden hat. Oder eben auch Ungeheuer. Hier haben wir das Wort Tannin auf Hebräisch. Es bedeutet Ungeheuer. Es kann sich beziehen für Wassertiere oder Landtiere. Offensichtlich in der Zeit von Hiob musste man auch Wächter aufstellen gegen Saurier, dass wenn Gefährliche in die Gegend kamen, dass man die Leute evakuieren konnte. Das müssen wir heute nicht mehr. Und Hiob fühlt sich gewissermaßen so bedroht von seinen Freunden, als wären sie diese Wächter und eher das böse Meer oder das böse Ungeheuer, vor dem man, gegen das man Wächter aufstellen müsste. Übrigens wird noch ein Wassersaurier erwähnt, in Kapitel 26, Vers 12, der wird genannt Rahab, was auf Deutsch so viel heißt wie der Stolze, der Unverschämte, der Stürmische. Nicht zu verwechseln mit dem Namen der Hure Rahab, ist ein anderes Wort auf Hebräisch. Der Stürmische. Und dort wird gesagt, dass Gott Rahab zerschlägt. Und da haben wir schon einen Hinweis im Blick auf das Aussterben der Saurier. Auch vom Leviathan wird es gesagt in den Psalmen, dass Gott den Leviathan erschlägt. Interessant, dass verschiedentlich gesprochen wird über Gottes Eingreifen auf diese schrecklichen Tiere. Also, Rahab, der stürmische Behemoth, die Riesenbestie und Leviathan, der Gewundene. Fred Hartmann hat ein Buch geschrieben über Leviathan, das sich nur mit all diesen biblischen und biologischen Dingen auseinandersetzt, erschienen beim Schwengeler Verlag. Also ich kriege keine Provision. Aber wer sich dafür interessiert, ein ganz interessantes Buch. Nun, wir gehen weiter, einige Besonderheiten im Buch Hiob. Ich habe bewusst geschrieben, einige, zuerst schrieb ich einfach Besonderheiten im Buch Hiob, aber wofür soll man sich entscheiden? Das Buch ist so gefüllt von Besonderheiten, also einige Besonderheiten. Ein ganzes Bibelbuch beschäftigt sich mit Hiob, dem weltweit gerechtesten Menschen seiner Zeit, der jedoch kein Nachkomme Abrahams war. Das ist doch erstaunlich. In der jüdischen Bibel, in der Bibel eines Volkes, das das auserwählte Volk ist und das auch mit der Zeit einen Stolz auf die Auserwählung entwickelt hatte, da gibt es ein ganzes Bibelbuch, das spricht über den gerechtesten Menschen damals, und der war kein Israelit. Und dieses Buch an sich ist eine deutliche Warnung an jeden falschen Stolz derer, die zum auserwählten Volk Israel gehören. Um zu zeigen, dass ein Mensch vor ein gottesfürchtiges, gottwohlgefälliges Leben führen kann, da muss er nicht jüdischer Abstammung sein. 42 Kapitel im Alten Testament beweisen das eindrücklich. Und wenn Mose effektiv dieses Buch dem Volk Israel gegeben hat, ist das umso erstaunlicher. Denn in seiner Zeit beginnt die Geschichte des auserwählten aus Ägypten befreiten Volkes. Hiob im Alten Testament und im Neuen Testament, im Prophet Hesekiel wird Bezug genommen auf Hiob, 14, Vers 14 und 20. Es wird dort gesagt, wenn in einem Land, wo die Menschen gottlos leben, drei Menschen wären, Noah, Daniel und Hiob. Durch ihr gerechtes Leben könnten sie nur ihr eigenes Leben retten. Sie könnten nicht das ganze Volk mitretten. Das zeigt uns, wie man also mit Hiob gerechnet hat, nicht als eine erfundene mythologische Figur, sondern eine historische Persönlichkeit. Noah, Daniel und Hiob, diese drei gerechten Männer. Und das wird wiederholt in Vers 20. Und das macht deutlich, Hiob war zwar sehr gerecht, aber er hätte nie sterben können für andere Menschen, wie der Herr Jesus. Seine Gerechtigkeit hätte ihm höchstens geholfen, dass Gott ihn verschont und nicht wegrafft mit einem ganzen Volk, mir nicht. Hiob im Alten Testament, Hiob im Neuen Testament, Jakobus 5. Jakobus 5, Vers 11. Siehe, wir preisen die glücklich, welche ausgeharrt haben. Von dem Ausharren Hiobs habt ihr gehört. Und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Hiob wird also als Beispiel für uns hingestellt, um geduldig Leiden zu ertragen. Und das wird uns klar, das bezieht sich auf die Prüfungen 1 bis 6. Bei der siebten Prüfung war es nicht mehr geduldig. Dann ist ein Vulkan ausgebrochen. Und in seinen Verteidigungsreden ist er schließlich so weit gegangen, dass er effektiv sich gerechter hingestellt hat als Gott. Er hat sich also so verstiegen, letztlich. Und das zeigt uns übrigens, man kann durch falsche Anschuldigungen, kann man jemanden letztlich dorthin führen, wo man ihn wähnte, wo man meinte, er sei. Also man kann auch aus jemandem einen Irrlehrer machen. Man muss ihn nur dauernd der Irrlehre beschuldigen und man kann ihn richtig in dieses Extrem, wo er vielleicht eine Tendenz hat, dort hineindrücken, dass er am Schluss effektiv dort landet. Und dann kann man sagen, seht ihr, wir haben es schon immer gesagt. Das hat immer wieder eine Rolle gespielt in der Gemeinde des Herrn. Also das ganz Gefährlichste, das haben die drei Freunde gemacht. Die haben so auf ihn eingeschlagen, bis er schließlich sich so verstiegen hat. Aber dann haben wir das Ende des Herrn. Das ist Kapitel 42. Gott schließt das ganze Leiden ab, indem er alles wendet. Der Herr ist voll innigen Mitgefühls und barmherzig. In der Not hat Hiob sich gefragt, wo ist Gott? Warum gibt er keine Antwort? Aber in all dem hat Gott mitgelitten, Mitgefühl gehabt. So wie es in Jesaja 63, Vers 9 heißt, dass in all ihrer Drangsal war er bedrängt. Also wenn wir bedrängt sind, empfindet Gott genau gleich mit. Und Gott hat ihm schließlich ja an dem Ende des Herrn alles doppelt gegeben. Seinen ganzen Besitz von den Tieren, alles hat er doppelt gegeben. Und wir haben das auch versucht anzuwenden auf die Lebenszeit von Hiob. Aber wenn man gut liest, hat er auch wieder Kinder bekommen, aber wie viel? Nur 10. Und da geht die Rechnung vielleicht nicht ganz auf. Das Doppelte von 10 ist 20. Aber Was ist denn mit den ersten 10 geschehen? Es war etwas Furchtbares, als diese Naturkatastrophe gekommen war, das Haus zusammengebrochen war. Aber die Kinder Hiobs sind wohl alle in den Himmel gegangen. Und so hatte Hiob schlussendlich das Doppelte. 10 Kinder im Himmel und 10 Kinder auf der Erde. Und in Gottes Augen sind sie noch genauso wirklich seine Kinder, auch wenn sie im Himmel sind. Und mich dünkt, das ist wirklich für Eltern, die Kinder verloren haben, eine unwahrscheinliche Ermutigung, das so zu sehen. Hiobs 10 Kinder im Himmel und 10 auf der Erde. Aber Hiob hat 20 Kinder. Dritter Punkt unter den Besonderheiten. Christus im Buch Hiob. Wir gehen zu Kapitel 19, Vers 25. Es wäre das natürlich schön, wenn wir da so eine Anlage hätten und wir könnten aus Händels Messias die Arie I know that my Redeemer liveth. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, hören könnten. Aber stellen wir uns das so einfach so vor. Hiob sinkt in die Tiefen, in die tiefsten Tiefen der Depression. Und plötzlich kommt eine Aufhellung dazwischen, sondergleichen. Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Und ist nach meiner Haut dieses da zerstört. So werde ich aus meinem Fleisch Gott anschauen. Welchen ich selbst mir anschauen und den meine Augen sehen werden und kein anderer. Plötzlich diese Gewissheit. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Alttestamentlich, wohl vorabrahamitisch. Und auch diese Gewissheit prophetisch. Er wird der Letzte sein, der auf der Erde stehen wird. Auf dem Blatt habe ich hier erklärt, wir finden also hier Christus, der Erlöser. Zweitens, der letzte Herrscher auf Erden, im tausendjährigen Reich, wird er der letzte sein, der über diese Erde befehlen wird. Und in gewissem Sinn haben wir hier den Auferstandenen. Es heißt nämlich wörtlich im Hebräischen, wird er auf der Erde stehen, wörtlich, wird er aus dem Staub aufstehen. Und der Staub ist ja das Sinnbild des Todes. Adam soll zurückkehren zum Staub. Und der Erlöser wird aus dem Staub heraus aufstehen. Könnte man auffassen als ein Hinweis auf seine Auferstehung aus den Toten heraus. Und noch etwas, diese Gewissheit, wenn einmal alles, sein ganzer Körper zerstört ist und ist nach meiner Haut dieses da zerstört. So werde ich aus meinem Fleisch Gott anschauen. Diese Gewissheit, die über den Tod hinausgeht, Gott einmal zu sehen. Er hatte Gott noch nie gesehen, noch nie eine Vision gehabt. Er sagt aber, ich habe die Gewissheit, der Tag kommt, wo ich meinen Erlöser sehen werde. Eine Schwierigkeit ist, wir haben gerade kürzlich bei der Schlachterrevision Hiob durchbesprochen und da war die Frage, wie sollen wir das übersetzen? So werde ich aus meinem Fleisch Gott anschauen. Heißt das, ich habe meinen Körper nicht mehr, ich bin aus meinem Fleisch heraus und sehe dann Gott? Das wäre eine Möglichkeit, oder? Aber ich habe dann argumentiert, dass auch schon im Ugaritischen ist das Wort sehen verbunden mit dem Wort aus oder von meinem Fleisch, bezeichnet das Sehen von einem Standpunkt aus. Das heißt, man müsste auffassen, so werde ich von meinem Fleisch aus Gott anschauen. Und das geht weiter, nicht nur nach dem Tod werde ich Gott sehen, sondern alles ist einmal zerstört, aber dann werde ich wieder meinen Körper haben und aus meinem Auferstehungskörper heraus werde ich Gott anschauen. Gut, also ich möchte nicht dogmatisch sein und wir werden das eine in den Text und das andere in die Fußnote nehmen. Aber es gibt starke Argumente, dass es effektiv so gemeint ist noch über den Tod hinaus sieht er schon sein erneuerter Körper durch die Auferstehung. Und dann sinkt er wieder in die Tiefe hinunter. Wie echt ist das? So sind wir doch genau. Wir haben plötzlich, wirklich erleben wir Höhen im Glauben und Vertrauen und plötzlich sinken wir wieder ab. Aber wie viele Menschen hat gerade diese Stelle durch die Jahrtausende hindurch wirklich Glaubensgewissheit und Glaubensfreude bewirkt? Wir gehen zu Kapitel 33, da spricht Elihu. Elihu erklärt, dass Gott das Leiden braucht, um Menschen vor dem falschen Weg ins Gericht abzuhalten. Und da erklärt er, dass Gott zum Beispiel zwei Möglichkeiten hat. 33, Vers 15 sagt er, dass Gott durch Träume zu den Menschen sprechen kann. Aber man muss natürlich bedenken, dass in der Zeit von Hiob, da hatte man nicht eine alte oder eine revidierte Elberfelder in der Hand oder eine Luther oder was auch immer. Damals hatte man nicht so die Bibel zur Verfügung. Und darum spielten Träume eine ganz andere Rolle, als sie heute spielen könnten. Und da sagt Elihu, im Traum im Nachtgesicht, wenn tiefer Schlaf die Menschen befällt, im Schlummer auf dem Lager, dann öffnet er das Ohr der Menschen und besiegelt die Unterweisung, die er ihnen gibt, um den Menschen von seinem Tun abzuwenden. Und auf dass er Übermut vor dem Mann verberge, dass er seine Seele zurückhalte von der Grube und sein Leben vom Rennen ins Geschoss. Und es gibt manche Muslime, die keine Bibel hatten, aber die bezeugen konnten, dass Gott effektiv durch Träume Anstöße gegeben hat, die letztlich dann zu einer Bekehrung geführt haben. Aber das quasi auf unsere Situation, wo jeder eine Bibel hat, zu beziehen, da muss man natürlich Zurückhaltung üben. Aber Elihu erklärt, das ist eine Möglichkeit, wie Gott zu Menschen sprechen kann. Und Vers 19, ein zweiter. Auch wird er gezüchtigt mit Schmerzen auf seinem Lager und mit beständigem Kampf in seinen Gebeinen, und sein Leben verabscheut das Brot und seine Seele die Lieblingsspeise. Sein Fleisch zehrt ab, dass man es nicht mehr sieht, und entblößt sind seine Knochen, die nicht gesehen wurden. Und seine Seele nähert sich der Grube und sein Leben den Würgern. Also Gott kann sprechen durch Krankheit. Und Elihu erklärt dann sogar in Vers 29, siehe, das alles tut Gott zwei, dreimal mit dem Mann, um seine Seele abzuwenden von der Grube, dass sie erleuchtet werde von dem Licht der Lebendigen. Nun, wenn jemand fragt, ja, was ist da mit den Heiden, die noch nie vom Evangelium gehört haben? Nun, wir haben Hiob 33. Gott spricht mit jedem Menschen zwei, dreimal. Gott will, dass alle Menschen errettet werden. 1. Timotheus 2, Vers 4. Er will, dass alle zur Buße kommen. 2. Petrus 3, Vers 9. Das ist ein Trost, das zu wissen, dass Gott mindestens dreimal, poetisch zwei, ja, dreimal in dem Sinn, spricht er mit dem Menschen. Und er kann solche Methoden benutzen. Und die funktionieren überall. Ob im Busch oder im Spital. Und dann kommt aber Elihu, und darauf wollte ich ja hinausgehen. Es geht um Christus im Buch Hiob. Wenn es nun für ihn einen Gesandten gibt, einen Ausleger, einen aus tausend, um den Menschen seine Geradheit kundzutun, so wird er sich seiner erbarmen und sprechen, erlöse ihn, dass er nicht in die Grube hinabfahre, ich habe eine Sühnung gefunden. Das ist doch erstaunlich. Wer ist das, der sagen kann, ich habe eine Erlösung gefunden? Matzah auf Hebräisch heißt finden oder erlangen. Ich habe eine Erlösung erlangt. Das weist ganz deutlich hin auf Jesus Christus, von dem es in in Hebräer 9 genau das Wort gibt. Hebräer 9, Vers 12 wird gesagt von Christus, der eine ewige Erlösung gefunden hatte, oder am besten übersetzt, erlangt hatte. Erlösung, erlangen. Genau den Ausdruck haben wir hier in Hebräer 9, Vers 12. Ich habe eine Erlösung erlangt. Eine Sühnung, wörtlich hier. Sühnung. Oder Lösegeld kann man auch übersetzen. Das hebräische Wort Koffer heißt Sühnung oder Lösegeld. Einen gesamten, der Herr Jesus sagt im Johannesevangelium mehr als 40 Mal, dass der Vater ihn gesandt hat in die Welt. Er ist der Gesandte Gottes. Einen Ausleger, das hebräische Wort bedeutet, wie ich das auf dem Blatt geschrieben habe, Mittler, Ausleger, Übersetzer. Der von Gott her gekommen ist als Mittler zwischen Gott und Menschen, um uns zu erklären, wer Gott ist. Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns kundgetan. Oder der hat uns ihn völlig erklärt. Der Ausleger, der Übersetzer, der Mittler. Und 16, Vers 19. Hiob sagt, sogar jetzt, siehe, im Himmel ist mein Zeuge. Und der mir Zeugnis gibt in den Höhen. Meine Freunde sind meine Spötter. Zu Gott tränt mein Auge, dass er schiedsrichterlich entscheide, Gott gegenüber für einen Mann. Hiob weiß, im Himmel gibt es einer, der Zeugnis ablegt vor dem Richter für mich. Das ist doch so neutestamentlich. 1. Johannes 2, Vers 1 bis 2, Jesus Christus, der Advokat für uns beim Vater, der eine Sühnung geschaffen hat. Der Fürsprecher, der Advokat. Ich muss ein bisschen überspringen, wir kommen sonst nicht mit allen durch. Vielleicht 9, Vers 33, da spricht Hiob über einen Schiedsmann, von dem er hofft, dass es so einen geben würde. Aber er sieht ihn nicht. Da ist er also wieder im Glaubensleben tiefer unten. 9, Vers 32, da sagt er von Gott, denn er ist nicht ein Mann wie ich, dass ich ihm antworten, dass wir zusammen vor Gericht gehen könnten. Es gibt zwischen uns keinen Schiedsmann, dass es eine Hand auf uns beide lege. Das Wort hier, Schiedsmann, wurde in der Septuaginta-Übersetzung, habe heute Morgen erklärt, was das ist die Bibel, die die Apostel oft im Neuen Testament zitieren, da wurde diese Stelle übersetzt mit Mesites, Mittler, das gleiche Wort wie in 1. Timotheus 2, Vers 4. Einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus. Aber er sagt, es ist keiner da, der seine Hand auf Gott legen könnte und auf mich. Was ist denn das für einer? Handauflegung ist doch das Zeichen der Identifikation. Wenn jemand die Hand auflegen kann auf den Menschen, dann identifiziert er sich mit der Menschheit. Wenn jemand auf Gott die Hand legen könnte, dann identifiziert er sich mit der Gottheit. Wer könnte das, der Gott und Mensch in einer Person ist? Und dann kommt die Antwort des Neuen Testaments. Gott ist Mensch geworden. Und so Mittler. Er hat sich mit uns Menschen am Kreuz identifiziert. Das haben wir heute Morgen gesehen in den messianischen Psalmen, Kreuzespsalmen. Und er ist mit Gott eins, denn er ist 100% wahrer Gott. Dann weiter. Die Verdorbenheit des Menschen wird eindrücklich gelehrt in Hiob. Hiob 9, Vers 2. Und wie könnte ein Mensch gerecht sein vor Gott? Die Frage wird wiederholt in Kapitel 25, Vers 4. Und im Neuen Testament gibt es dann ein ganzes Bibelbuch, das diese Frage beantwortet. Und das ist der Römerbrief, der die Rechtfertigung aus Glauben vor Gott beantwortet. Die neutestamentliche Antwort auf die Hiobsche, jahrtausende alte Frage. Wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? Dann, wie gesagt, ich kann nicht jetzt auf alles eingehen. Geht zu dem Punkt Wortspiel auf den Namen Eliphas. Das ist noch so eine Besonderheit. Eliphas heißt auf Deutsch, mein Gott ist Feingold. Und in Kapitel 22 sagt er so etwas Schönes zu Hiob. Da beginne ich zu lesen. Eliphas spricht. Wenn du zu dem Allmächtigen umkehrst, so wirst du wieder aufgebaut werden. Wenn du Unrecht entfernst aus deinen Zelten und lege das Golderz in den Staub und das Gold von Ophir unter den Kies der Bäche, so wird der Allmächtige dein Golderz und dein glänzendes Silber sein. Denn dann wirst du an dem Allmächtigen dich ergötzen und zu Gott dein Angesicht erheben. Schön. Mein Gott ist Feingold. Also verzichte auf dein Reichtum. Hänge nicht daran. Gib alles, wirf's doch in den Bach, das Gold, und dann hast du den wahren Reichtum gefunden. Gott wird dein Golderz sein. Dann, nächster Punkt, auf dem Blatt sollte noch stehen, Kapitel 28. Da wird ganz ausführlich und detailliert beschrieben, wie man zur Zeit Hiobs Bergwerksarbeit durchgeführt hat. Das ist also hochinteressant, um zu sehen, wie man im dritten Jahrtausend vor Christus, was man da schon technologisch geleistet hat. Und es wird dort erklärt in der Rede, eben, heutzutage erforscht man die Gebirge, man macht Schächte und Gänge hindurch und sucht nach Gold und nach kostbaren Steinen. Aber die Menschen haben die Weisheit nie gefunden. Sie sind ins Erdinnere vorgedrungen, aber die Weisheit haben sie nicht gefunden. Die Weisheit findet man nur, wenn man gottesfürchtig ist. Man könnte einen ganzen Bibelstudietag machen über Wissenschaft, Naturkunde und Hiob. Es gibt ein wunderbares Buch von Henry Morris über das Buch Hiob. Es ist auf Englisch herausgekommen, aber jetzt neuerdings auch auf Deutsch erhältlich. Also in dieser Hinsicht kann ich das nur empfehlen. Ist es auf dem Büchertisch? Habt ihr nicht, oder? Ja, das wäre mal ein Tipp für später. Dann eine Bemerkung zum Gewicht der Luft. In 28, gerade in dem gleichen Kapitel, sagt ein Freund Hiobs über Gottes Wege in der Natur, als er dem Wind ein Gewicht bestimmte und die Wasser mit dem Maße abwog, als er dem Regen ein Gesetz bestimmte und eine Bahn dem Donnerstrahl. Der Wind hat ein Gewicht. Nun, in Europa war man sich bis ins 17. Jahrhundert im Klaren, dass Luft überhaupt kein Gewicht hat. Luft ist doch nichts. Und dann kam Torricelli, ein Schüler von Galilei, und er hat bewiesen, dass Luft ein Gewicht hat. Und sogar ein ganz gewaltiges. Und das Gewicht in Atü ausdrückt, dass die Atmosphäre auf uns ausübt und wir leben so glücklich darunter. Aber im Buch Hiob finden wir schon längst, dass Gott dem Wind ein Gewicht bestimmt hat. Oder 38, Vers 16, in der Rede Gottes, wo er Naturkunde gibt. Vers 16, da sagt Gott zu Hiob, bist du gekommen bis zu den Quellen des Meeres Und hast du die Gründe der Tiefe durchwandelt? Wurden dir die Pforten des Todes enthüllt und sahst du die Pforten des Todesschattens? Hast du Einsicht genommen in die Breiten der Erde? Sage an, wenn du alles weißt. Die Quellen des Meeres. Schon vor Jahren hat man vermutet, es muss so etwas geben in den Ozeantiefen. Quellen, die unter dem Ozeanboden Wasser in die Ozeane bringen. Aber es waren nur indirekte Vermutungen. Und zum ersten Mal hat man das dann im Atlantischen Rift mit Menschenauge gesehen, 1973. Und die sind sehr bedeutend, diese unterseeischen Quellen, denn die bringen viele Kubikkilometer Wasser pro Jahr in die Ozeane. Also aus unterozeanischen Wasserbecken. Und Gott sagt zu Hiob, bist du zu den Quellen des Meeres gekommen? Hast du die Gründe der Tiefe, eben der Ozeantiefe, durchwandert? Nun, jetzt hat man es, 1973 ist das geschafft worden, aber wenn Gott uns die Frage heute stellen würde, wir müssen genau da stehen wie Hiob. Haben wir noch nie erlebt. Wir haben noch nie gesehen. Und dann möchte ich noch hinweisen auf Kapitel 26, Vers 7. Die Stelle, die all den Theorien den Todesstoß versetzt, die glauben, die Bibel hätte ein altmodisches Weltbild, die Erde eine Scheibe und darüber eine metallene Kuppel. Hiob sagt in 26, 7 von Gott, er spannt den Norden aus über der Leere, hängt die Erde auf über dem Nichts. Das ist schon allerhand. Das ist doch genau so. So hängt die Erde im Weltall. Aber sie hängt durch die Schwerkraft an die Sonne gebunden. Ja, vielleicht auf Deutsch, aber auf Hebräisch kommt das Wort nicht sehr, sehr oft vor. Jedes Mal, wenn man sagt, als Verneinung wird das gleiche Wort oft gebraucht. Die hebräische Verneinungsform ist ein Substantiv, das heißt nicht vorhanden sein. Also das Nichts selbst kommt sehr oft vor. Ich will gerade schauen, was hier ist, ob es überhaupt dieses Wort ist. Ah ja, ist ein anderes Wort, Bli, das ist das Wort, das heißt ohne. Blima, ohne etwas. Er hängt es auf über das ohne etwas. Also das Wort ohne. Und das ist ein ganz normales Allerweltswort. Gut, und jetzt schließen wir ab mit einer prophetischen Erklärung des Buches Hiob. Das ganze Buch ist nämlich prophetisch und weist hin auf den gläubigen Überrest aus Israel, von dem wir schon heute Morgen in Verbindung mit den Psalmen gesprochen haben. Also aus Israel wird es in der Zukunft eine große Frucht geben. Ein Teil der Bevölkerung wird den Messias erkennen nach der Entrückung und wird im dritten Tempel, den sie bauen werden, Gottesdienst ausüben. Und dann kommt die große Drangsalszeit. Nun, aus der Prophetie sehen wir, der gläubige Überrest aus Israel wird von Gott sichtlich gesegnet in der Zukunft den Priesterdienst im dritten Tempel ausüben. Ich habe hier verschiedene Stellen hingesetzt. Aber Hiob 1 ist genau so. Hiob war Priester in seiner Familie, hat geopfert. Und er lebte unter dem Segen Gottes. Dann wird jedoch das Unglück der großen Drangsal über den gläubigen Überrest kommen. In Hiob 1, Vers 2 sehen wir, wie Hiob in die tiefste Drangsal gestürzt wird. Matthäus 24, Vers 15 spricht darüber, die große Drangsal, wo der Überrest flüchten muss. Joel 1, Vers 2 spricht darüber, wie eine Armee Israel vollständig überrennen wird. Das alles wird geschehen in der Zeit des Tieres aus dem Meer und des Tieres aus der Erde. In Offenbarung 13 wird von zwei Ungetümen gesprochen, die in der großen Drangsal eine Rolle spielen werden. Das zweite Tier ist der Antichrist, der falsche Messias. Das erste Tier ist der kommende Herrscher über das widerstandene römische Reich, sprich das neue Europa. Und Hiob erlebt seine Not in der Zeit des Behemoth und des Leviathan. Das Tier aus der Erde, der Behemoth, und das Tier aus dem Meer, der Leviathan. Aber der gläubige Überrest wird Ähnliches erleben wie Hiob. Seine Gerechtigkeit wird dadurch in Frage gestellt werden. Man wird sich fragen, ist das eine Strafe für großes Unrecht, das diese Juden begangen haben? Und die Psalmen sprechen viel über diese inneren Gewissensübungen. Dass diese Gläubigen sich fragen, warum lässt Gott ein solches Elend über sie kommen? Also ganz ähnlich, was Hiob erlebt hat. Aber dann haben wir gesehen, oder wird deutlich werden, am Ende der Drangsal wird der Sohn Gottes sichtbar im Sturm erscheinen. Genauso wie am Ende der Not, Hiob 38, Vers 1, Gott sichtbar erschienen ist dem Hiob im Sturm, so erzählt uns die Prophetie, habe ich aufgeführt, Zacharja 14, Vers 3, Nahum 1, 3 bis 6, wo Jesus Christus kommt als Richter der Welt, im Sturm kommt er sichtbar für die Welt. Und wie wird dann der Überrest reagieren? Der Überrest wird auf ihn blicken und Buße tun in Staub und Asche. Genauso wie Hiob in Kapitel 42, 5 bis 6. Zacharja 12, Vers 10, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und sie werden über ihn wehklagen, wie man wehklagt über den Erstgeborenen und so weiter. An jenem Tag wird die Wehklage groß sein in Jerusalem. Jede Familie wird an dieser Wehklage teilnehmen. Und am Schluss wird Gott das Schicksal Israels wenden. Und dieser Ausdruck kommt wörtlich vor in Hiob 42. Das ist ganz eigenartig, der Ausdruck. Es heißt dort in 42, Vers 10, und der Herr wendete die Gefangenschaft Hiobs. Er war gefangen, war im Gefängnis. Gut, das Wort hat eine Doppelbedeutung, Gefangenschaft oder Schicksal. Aber genau dieser Ausdruck, diese Wendung, das Schicksal oder die Gefangenschaft wenden, kommt in der Prophetie als Fachausdruck etwa 10-mal vor, im Blick auf die endgültige Schicksalswende Israels in der Zukunft. Nach all der Verfolgung, nach all der Not durch die Jahrtausende hindurch. Also da wird die Parallele sehr eindrücklich gemacht. Und dieser Ausdruck kommt vor in Joel 4, Vers 1, Amos 9, Vers 14, wie Gott in der Endzeit das Schicksal und die Gefangenschaft Israels wenden wird. Und dann wird Gott Israel mit doppeltem Segen überschütten. In Jesaja 61, Vers 6 bis 7 heißt es, ihr aber, ihr werdet Priester des Herrn genannt werden, Diener unseres Gottes wird man euch heißen. Ihr werdet der Nationen Reichtümer genießen und in ihre Herrlichkeit eintreten. Anstatt eurer Schmach werdet ihr das Doppelte haben und anstatt der Schande werden sie jubeln über ihr Teil. Darum werden sie in ihrem Land das Doppelte besitzen, werden ewige Freude haben. Ausdrücklich wird gesagt, Israel wird einmal das Doppelte bekommen. So wie Hiob in allem das Doppelte bekommen hat am Schluss. Und dann Hiob 42, Vers 11. Alle Bekannten und Freunde sind gekommen und sie haben Hiob getröstet über all seine Not. Und dann wird auch für Israel in der Zukunft Jesaja 40, Vers 1 in Erfüllung gehen. Nachamu, nachamu, ami, yomar Eloheichem. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Das ist auch so schön in Händels Messias betont. Tröstet, tröstet mein Volk. Dann werden die Völker dieser Welt das jüdische Volk einmal trösten über all die Not, die sie erlitten haben. Also eine eindrückliche Parallele. Und was ich noch darauf hinweisen möchte, Jesaja 61, wenn wir das schon aufgeschlagen hatten. Wir haben gelesen, bei all diesem Doppelten, das ihnen erstattet wird, sie werden die Reichtümer der Nationen genießen. Es ist oft so, diese jüdische Unart der Ungeduld, aber das haben die anderen Völker auch,